Hallo und herzlich willkommen bei Erfolgsgedanke, dem Podcast über inspirierende Persönlichkeiten und ihre Wegbegleiter. Denn Erfolg hat viele Gesichter. Ich bin Björn Weide, CEO beim Fintech-Unternehmen Smartsteuer und spreche heute mit Philipp Steuer über YouTube-Karrieren, die Rolle von Influencern in der Medienlandschaft und wie er mit einem veganen Kochbuch die Welt verändern will. Gute Unterhaltung. Du hast 209.000 Abonnenten auf deinem YouTube-Kanal, Philipp. Deine Frau hat 220.000. Sollte ich über Erfolg lieber mit ihr reden?
Ich bin sehr stolz tatsächlich auf meine Frau, denn wo ich sie kennengelernt habe, war sie in der Ausbildung. Ich war Student und sie wusste gar nicht so eigentlich, wo es hingeht. Und wir sind zusammen sozusagen den Weg gegangen von hier bis jetzt. Und wenn ich jetzt darauf zugucke, ich werde im Oktober werde ich Vater, unser erstes gemeinsames Kind, auch das macht sie bisher super. Nee, ich bin total stolz auf sie und glaube, dass man sowohl von ihr als auch von mir ein paar Sachen mitnehmen kann.
Und damit herzlich willkommen, Philipp Steuer, Veganer, YouTuber, Kochbuchautor, Influencer und Medienmacher. Freue mich, dass du da bist.
Ich freue mich auch, dass ich bei dir sein darf. Ich habe mich eh schon immer gefragt, wann wir mal miteinander reden. Weil mein Nachname und deine Arbeit sind ja doch miteinander verbunden.
Ein perfekter Match, würde ich sagen, auch wenn wir heute hoffentlich gar nicht über Steuer sprechen.
Bitte nicht, das ist das Schlimmste, worüber ich reden möchte, bitte nicht. Es ist immer jedes Mal, wenn es um meinen Nachnamen geht, heißt, wenn Sie beim Finanzamt arbeiten würden, ich glaube, wenn ich da arbeiten würde, ich habe eine Zahlenschwäche, ginge es Deutschland entweder sehr schlecht oder sehr gut, ich weiß es nicht.
Kommt davon, an welcher Seite man steht wahrscheinlich.
Exakt, ja.
Nein, wir reden heute nicht über Steuer, wir reden über wahrscheinlich YouTube, wahrscheinlich über Veganismus und hoffentlich auch über deinen persönlichen Erfolg und Werdegang und da freue ich mich drauf.
Ich mich auch, bin gespannt, was du fragen kannst.
Ja, auch. Wie man wahrscheinlich hört, also an die Hörer gerichtet, ist auch das wieder eine Corona-bedingte Remote-Folge. Wir haben jetzt in den letzten Wochen erfahren, dass das ja alles auch noch ein bisschen dauern wird. Daher auch diese Folge wieder remote. Aber wir sind das jetzt allen so schon gewohnt, über Videoconferencing und digitale Tools miteinander zu kommunizieren. Wahrscheinlich fällt uns das gar nicht mehr auf. Das wird zum neuen Normal. Also bitte ich hier schon mal vorab für eventuelle Audioqualitätsschwächen zu entschuldigen. Es soll der Redequalität aber keinen Abbruch tun. Also jetzt mal mitten rein. Wir hatten ja schon angefangen. YouTube 209.000 Follower abgefahren für das Thema Veganismus. Du hast allerdings, wenn ich das richtig recherchiert habe, schon 2014, 15 oder so als News-YouTuber angefangen und dann damals schon, fand ich, imposante fünfstellige Abonnentenzahlen gehabt. Jetzt aber seit 2019, wenn ich das richtig gesehen habe, deinen Kanal ausschließlich um veganes Kochen neu ausgerichtet. Haben dir die Nachrichten, um jetzt hier mal so ein schlechtes Wortspiel zu machen, nicht mehr geschmeckt?
Ja und nein. Das hatte verschiedene Gründe. Also ich habe zum einen Online-Journalismus studiert, also das Nachrichtentechnische lag mir irgendwie immer schon so ein bisschen am Herzen. Und ich bin halt jemand, der Social Media mit mehr oder weniger aufgewachsen ist. Ich werde jetzt dieses Jahr 30. Also ich kenne die ganzen Sachen, waren für mich irgendwie immer da und greifbar. Als ich mit dem Studium angefangen habe, kam gerade Facebook und ich wollte halt immer wissen, wie funktionieren die Plattformen, wie geht man das Ganze an. Und ich habe dann damals, bevor ich zu einem großen YouTube-Netzwerk, diesem Plattenlabel gewechselt bin, habe ich mir gedacht, okay, bevor ich dahin wechsle, muss ich ja selbst irgendwas starten, um überhaupt erklären zu können oder zu wissen, was ich da tue. Weil YouTube war für mich wirklich eine andere Welt. Ich war da scheinbar tatsächlich damals schon zu alt, um YouTube komplett mitzumachen. Und habe dann überlegt, was kann ich? Ja, ich kann recherchieren, ich kann schreiben. Schreiben mag ich sehr gerne, ich verstehe die Prozesse. Was für Nachrichten gibt es nicht so wirklich. Das sind so entertainment-mäßige, educational Sachen. Und habe dann einfach angefangen zu gucken, welche Nachrichten gibt es, wobei jetzt nicht mehr in der Tagesschau berichtet wird. Da war auch viel Schwachsinn dabei, so Sexroboter aus Japan oder so. Also das war auch wirklich zu einer Zeit, da hatte ich kein Problem damit. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Aber irgendwann mit einem gewissen Punkt hatte ich auch keine Lust mehr, sozusagen der News-Clown zu sein. Und habe das so ein bisschen einschlafen lassen und dann meine Erfüllung in dem Veganen gefunden.
War das zeitgleich mit deiner eigenen Hinwendung zur veganen Ernährung oder ist die schon länger da?
Die ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Ich bin jetzt im vierten Jahr vegan und mein Kanal lag eigentlich so wirklich auch ein Jahr, glaube ich, auch brach. Und ich habe dann eher, von 2008 habe ich so gut wie nichts mehr auf YouTube gemacht, weil mir auch irgendwie der Spaß fehlte. Zudem hat auch YouTube angefangen als Plattform News-Inhalte sehr, sehr hart zu demonetarisieren. Man konnte auch kein Geld mehr damit verdienen. Ich weiß, Geld ist natürlich nicht alles, aber wenn ich da Zeit rein investiere, von jetzt auf gleich hatten es News-Inhalte sehr, sehr schwer, weil der Algorithmus nicht mehr erkannt hat, ob ich proaktiv oder gegen ein Thema berichte und dementsprechend nicht mehr werbefreundlich war. Und das hat mir alles so ein bisschen die Laune verdorben. Und dann kam ich von einem großen veganen Einkauf und habe einfach zu meiner Frau gesagt, weißt du was, ich zeige jetzt einfach mal so ganz klassisch, was ich gekauft habe. Mal gucken, ob sich das jemand anguckt, der kann als tot, mir kann nichts passieren. Und das Video ging dann direkt eigentlich sehr durch die Decke, wo ich gemerkt habe, oh, scheinbar ist die Art, wie ich das Ganze angehe, findet bei den Leuten Anklang. Ich mache noch ein Video und noch eins und noch eins. Ja, und ich habe meinen Kanal, der war damals schon mal auf 200.000 hoch, der war dann runtergefallen, ich glaube auf 170. Und jetzt habe ich im letzten Jahr alleine 40.000 knapp dazu gewonnen, die nur mit veganen Content sich identifizieren. Was mich einfach wirklich glücklich macht.
Und damit bist du, glaube ich, einer der erfolgreichsten, größten deutschen veganen YouTuber quasi, ne? Mit deiner Frau zusammen erst recht.
Richtig, genau. Also wenn wir nur davon reden, dass wir nur vegan kochen, also reines veganes Kochen, bin ich der Größte. Wenn wir über reine vegane Food-Kanäle reden, dann sind meine Frau und ich die beiden Größten in Deutschland. Es gibt natürlich auch YouTuber, die sind größer als wir, die auch vegan sind, aber das ist nicht bei denen im Fokus.
Ah ja, okay. Was hat dich denn selber zum Veganer gemacht? Wenn du sagst, das war erst vor 4 Jahren, warst du ja nun auch schon im Erwachsenenalter. Was war für dich der Antrieb?
Der Antrieb war einfach, ich habe, wie gesagt, das sage ich auch in meinem Buch und überall anders, ich habe sehr, sehr gerne Fleisch gegessen. Ich war damals, wo ich 8 war, war ich mit meinem Vater in den USA, habe meine Schwester besucht, weil sie da so einen Austausch hier hatte, und ich habe zum Frühstück schon Steak gegessen, weil ich Steak so geil fand. Und ich finde so, ich bin nicht Veganer geworden, weil mir das nicht geschmeckt hat, sondern einfach eine Komponente, zwei, die trafen da zusammen. Zum einen übermäßiger Fleischkonsum kann zu Überflusskrankheiten wie Diabetes, Alzheimer und anderen Sachen führen, auch zu Herzkrankheiten kann immer. Ne? Es gibt auch Veganer, die haben auch schlechte Werte, nur weil man vegan ist, ist man nicht automatisch gesund. Das hat mir durch familiären Kontext, weil da eben so ein paar Sachen waren bei Verwandten, das hat mir zu denken gegeben, wo ich nachrecherchiert habe, woran es liegen kann. Und zum anderen war das eine Phase, wo ich sehr, sehr viel gejoggt bin. Ich wollte Marathon laufen, habe ich mittlerweile auch 3 Stück gemacht. Die habe ich dann direkt in einem halben Jahr 3 Stück gelaufen, aber das ist auch, wie gesagt, schon 1,5 Jahre her. Und in dieser Zeit, weil ich diese Ultradistanzen so geil finde, alles, was so über Marathon hinausgeht, habe ich so gelesen, wer ist da so aktiv, wer kommt da sehr weit, und dann bin ich immer wieder bei Veganern hängen geblieben. Das hat so mein ganzes Weltbild so ein bisschen verändert, weil ich immer dachte, Veganer sind, die sehen halt so aus wie ich, dünn, groß, keine Muskeln, und eigentlich können die sportlich so mithalten, aber so wirklich Hochleistung bringen, meh. Und dann habe ich aber halt einfach tiefer geforscht und gemerkt, wow, eigentlich ist es doch alles machbar. Und dann habe ich die Herausforderung gesehen, erstmal zu sagen, okay, erstmal vegetarisch. Und dann aber auch irgendwann schnell, je mehr man sich damit auseinandersetzt, war für mich persönlich dann klar, aus den Gründen Gesundheit, Umwelt und vor allen Dingen der Tiere, möchte ich einfach keine tierischen Produkte mehr zu mir nehmen. Und das war eigentlich so der Grund, warum ich dann erst, wie gesagt, vegetarisch war und dann vegan wurde und das bis heute bin. Meine Frau hat dann auch nachgezogen, weil ich halt der Koch bin, aber ich habe sie immer freigestellt. Sie war auch deutlich länger vegetarisch als ich vegan. Aber irgendwann, wenn du dich mehr mit dem beschäftigst und auch eben merkst, also das ist ja einfach, das ist ja sehr, sehr tief in uns drin, die tierische Esskultur. Aber bis du dann irgendwann an den Punkt kommst, wo du merkst, du brauchst es eigentlich gar nicht. Das hat dann einfach zu dem Umsprung geführt.
Jetzt wirft man manchmal den Veganern vor, dass sie fast eine religiöse Neigung zu dem Thema haben. Das klingt bei dir jetzt anders tatsächlich. Ich bin darüber gestolpert, als ich in einem Video von dir gesehen habe, glaube ich auch eines der populärsten, da hast du sehr günstige vegane Gerichte gekocht. Und da habe ich mich gefragt, inwieweit mein Vorurteil, dass Veganismus und Nachhaltigkeit so eng miteinander verbunden sind, ob das überhaupt ein Muss ist oder ob man das trennen kann.
Ich glaube, das eine kann langfristig zu dem anderen führen. Viele machen in meinen Augen, glaube ich, den Fehler, dass sie von jetzt auf gleich die ganze Welt retten wollen und dann einfach sagen, okay, ich bin nicht nur vegan, ich lebe auch jetzt Zero Waste-mäßig, minimalistisch. Und wenn ich das, also allein Minimalismus, ich bin definitiv chaotisch und eher Maximalist. Ich habe so viele Sachen und vergesse, dass ich sie habe. Also das passt dann da und da nicht zusammen. Ich glaube, was alle Themen gemeinsam haben, ist ein Stück weit Achtsamkeit, der achtsame Umgang mit Dingen. Und wenn ich jetzt Dinge rede, dann fange ich zuerst an, von Lebewesen zu sprechen. Weil wir, glaube ich, einfach, ich selber, wir haben 2 Hunde, 2 Katzen, 2 Laborschweine, die wir über eine Freundin gerettet haben oder ihr abgenommen haben, die jetzt bei uns im Garten leben. Und ich bin selbst aber auch mit Tieren aufgewachsen. Und für mich war einfach, ich habe nie meine Schwester mal, wo ich jung war, vegetarisch, und ich habe das nie kapiert, bis es bei mir irgendwann Klick gemacht hat, dass ich für mich entschieden habe, ich möchte einfach nicht mehr für so 2-3 Minuten Genuss dass ein anderes Lebewesen für mich stirbt. So, das klingt jetzt super theatralisch, aber das ist praktisch einfach das, was mich so zum Umdenken gebracht hat, plus eine Dokumentation, wo es hieß eben, dass Schweine im Gang zum Schlachter auch Angst empfinden und Schweine deutlich schlauer sind als Hunde. Und das hat bei mir einfach komplett zum Riesenumdenken gewirkt. Und dass der Hähnchenwagen vom Kaufland riecht immer noch total super, aber ich könnte nicht mehr reinbeißen, dass bei mir so eine Barriere einfach erschaffen hat. Was nachhaltig angeht, ja, ich glaube, wenn du dich vollwertig vegan ernährst, ist ja auch nochmal ein Riesen. Du kannst auch Cola und Pommes zu dir nehmen, es ist auch vegan. Ich glaube, man beschäftigt sich viel mehr mit dem Thema, wo kommt es her, was kann man damit machen, und dann landet man ein Stück weit immer nachhaltiger. Ich glaube, insgesamt ist es ein Prozess, und ich finde es gut, wenn man überhaupt schon mal anfängt, bewusster sich zu ernähren oder bewusster um die Umwelt zu gucken. Ich glaube, das würde schon mal viel verändern.
Ich bin wieder auf das Thema gekommen, als jetzt im letzten Sommerurlaub, da gab es das noch, meine Söhne, vor allem der Große, durch die Friday for Future Bewegung plötzlich anfingen, Vegetarier werden zu wollen, mit unterschiedlich nachhaltigem Erfolg, muss man sagen, aber der Große hält das seitdem auch durch. Da kam also die Beschäftigung mit fleischfreier Ernährung, also jetzt erstmal nur vegetarisch, nicht vegan, tatsächlich aus dem Umweltgedanken und dem ja nachgewiesenen, ja der nachgewiesen schlechten CO2-Bilanz von Fleischtierhaltung, überhaupt Tierhaltung, muss man sagen. Jetzt warst du mit vor 4 Jahren natürlich dieser Zeit schon voraus oder diesem Thema. Inwieweit hat jetzt aber die ganze Friday for Future und Umweltbewegung in den letzten Jahren, zumindest bis vor Corona, auch dem Thema vegane Ernährung geholfen, insofern, als dass sie wieder in den Mittelpunkt gestellt hat?
Ich glaube, die hat es allgemein der ganzen Gesellschaft geholfen, nachhaltiger zu werden. Wenn man sich anschaut, dass die Massentierhaltung, also die industrielle Tierhaltung, ich glaube auf Platz 4, nagel mich nicht fest, auf jeden Fall weit mit da vorne für das Maß an Treibhausgasen verantwortlich ist, die ausgestoßen werden, dann merkt man, okay, das ist eindeutig ein Faktor, den ich ja selber bestimmen kann. Ich kann natürlich mich für Ökostrom entscheiden, aber all die großen Themen wie Luftfahrt, ich kann selber nicht fliegen, aber das sind so Sachen, Essen tun wir jeden Tag. Und ich glaube, das hat dazu auch geführt, dass eben auch viele jüngere Menschen, was ich halt mega großartig finde, weil ich war in dem Alter nicht so weit. Wir hatten ein Haus, Hängebauchschwein, Gänseblümchen hieß das. Ich habe das gestreichelt, während ich eigentlich dabei nebenbei noch ein Steak gegessen habe. Also ich habe die Verknüpfung. Also meine Eltern haben uns nie was aufgezwungen, auch jetzt. Ich merke, meine Mutter schickt mir mittlerweile auch vegane Rezepte zu, die ist ja offen, meine kleine Schwester ist vegan. Aber das hat bei mir nie stattgefunden, weil bei mir gab es es damals einfach nicht. Und wie gesagt, ich werde erst 30. Wenn ich jetzt aber deine Kinder angucke oder andere junge Menschen ansehe, die dann plötzlich sagen, hey, Umwelt, Tiere, das ist alles in Einklang, finde ich das natürlich großartig. Und glaube, dass das einfach dem Ganzen auch wirklich in die Karten gespielt hat, dass sich immer mehr Menschen mit pflanzlichen Alternativen auseinandersetzen. Und da auch, wenn man da die großen Hersteller, also die großen Industriehersteller in Deutschland, dass da teilweise die Produktion einer Currywurst eingestellt wird, damit mehr vegane Alternativen produziert werden, oder ein Fischhersteller plötzlich sagt, okay, unsere Zukunft ist nicht mehr im Fertigfisch in der Tiefkühlkost, sondern wir wollen schauen, dass wir die perfekte pflanzliche Alternative zu Fisch finden, dann sieht man ganz, ganz, ganz krasse Entwicklungen, was das angeht. Und Deutschland ist, glaube ich, auch der führende Markt, was die Neuanführung von veganen Produkten angeht. Also hier in Deutschland vor allem passiert sehr, sehr viel, was das ganze Thema betrifft.
Jetzt hast du vorhin schon ein Vorurteil angesprochen, das du selber hattest, nämlich zum Beispiel, dass vegane Ernährung und Leistungssport sich nicht vertragen. Welchen anderen Vorurteilen begegnest du, auch vielleicht über den YouTube-Kanal besonders häufig?
Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein riesiges Vorteil, dass Veganer keine Leistung bringen können. Das wurde, glaube ich, das zeigen die neuesten Studien, dass dem nicht so ist. Ich glaube, ein anderes Vorurteil ist auch, dass vegan unbedingt teuer ist, weil man dann aber natürlich, also wenn ich mir jetzt die Ersatzprodukte, ich nenne es lieber Alternativprodukte, weil es ist einfach seltensten Fall, glaube ich, ein 1:1 Ersatz, dass man sagt, ja, schmeckt genauso, sondern es ist eher schmeckt ähnlich oder schmeckt gut. Die sind natürlich teuer, weil ganz ganz simpler Punkt ist da einfach, Menschen haben, die Studien zeigen, dass Menschen ungefähr 10 bis 15 Minuten am Abend nur kochen wollen. Und da kannst du nicht einfach anfangen, eine riesige Gemüselasagne oder so zu machen. Dann greifst du halt eher mal schnell zum Sojaschnitzel. Und die Sachen, finde ich, haben auch komplett ihre Daseinsberechtigung. Eben für Flexitarier, die immer weniger Fleisch essen wollen, sind die super. Und das lassen sich die Unternehmen zum einen natürlich bezahlen. Zum anderen, wenn man sich die Sachen anguckt, je nachdem, wenn die Zutatenliste klein ist und die Qualität hoch ist, dann reden wir schon wieder von einer Bio-Qualität. Und wenn ich das aber wiederum vergleiche mit einem 99 Cent Hackfleisch, was definitiv, ich will nicht wissen, was da drin ist, da macht es den Vergleich schwer. Also man redet dann oft, man landet dann schnell in der Bio-Qualität. Das ist natürlich teurer. Grundsätzlich aber, wenn ich mich nur rein pflanzlich, also vollwertig pflanzlich ernähre, dann brauche ich die Ersatzsachen gar nicht, oder die Alternativsachen. Und Gemüse selbst und Obst, ey, wenn man da regional kauft, dann ist man deutlich günstiger, als wenn man da sich ein gutes, teures Stück Fleisch eben holt. Also da sind halt einfach die Verhältnismäßigkeiten anders. Und ein Vorurteil, was ich aber teilweise selbst auch bestätigt finde, was ich auch immer schlimm finde, ist, dass Veganer, woran erkennt man einen Veganer, er erzählt es dir. das kenne ich selbst, wo ich vegan wurde und diese ganze, in meinen Augen, Ungerechtigkeit den Tieren gegenüber empfunden habe, wollte ich es auch der ganzen Welt erzählen. Also der erste Impuls, den kann ich vollkommen nachvollziehen, aber es bringt halt nichts, wenn du auf gut Deutsch jemand mit deiner Meinung direkt ins Gesicht schlägst. Und selbst ich, der sich ja deutlich dafür einsetzt, kriege nach wie vor noch Mails von so Hardcore-Veganern, die sagen, du kannst nicht auf einer Seite das sein und das sein und dann irgendwie Neste-Produkte in die Kamera halten. Doch kann ich schon, weil ich mich halt einfach denke, okay, ne, wenn so ein Riesenkonzern etwas verändert, hat das viel mehr Auswirkungen. Aber so oder so, also ich hab auch mal ein Video dazu gemacht, das heißt Ansage an die Veganer-Polizei, wo ich entsprechend meine Argumente dagegen lege. Aber so oder so kann man in der heutigen Welt eh kein Recht machen. Vorurteile gibt es viele, aber grundsätzlich auch vegan in der Schwangerschaft problemlos möglich, wenn man halt eben sich richtig ernährt. Die richtige Ernährung, das ist, glaube ich, eher das Essentielle, woran die Menschen arbeiten müssen.
Also ein Video, warum Veganer die besseren Menschen sind, wird man bei dir jetzt erstmal nicht finden.
Nee, weil es gibt genauso viele Arschlöcher auf Veganer-Seite wie auf Fleischesser-Seite. Ich glaube tatsächlich aber, und das ist der große Unterschied zu Menschen, die eben tierische Produkte verzehren, dass Veganer an sich, was die Lebewesen angeht, empathischer sind. Ich glaube, das Empathielevel ist höher bei vegan lebenden Menschen, was aber auch den Grund hat, warum deutlich mehr Frauen als Männer vegan sind. Weil wenn ich mich umgucke, so in meiner Influencer-Filterblase, was so andere Veganer machen, da gibt es recht wenige Männer und sehr viele Frauen, weil eben, glaube ich, und das sage ich mit dem Hintergrund, dass ich drei Schwestern habe und eine Mutter, die ich sehr alle liebe, dass Frauen, glaube ich, insgesamt ein bisschen empathischer sind als wir Holzkopfmänner, die ja dann eher sehr analytisch vorgehen. Ich glaube, dass also Empathie ist, glaube ich, auch echt eine Sache, an der wir alle arbeiten können.
Bist du vielleicht gerade deswegen auch so erfolgreich mit deinem Kanal, weil du so ein bisschen den klassischen Klischees über Veganer widersprichst? Also nicht nur Mann zu sein, sondern auch von vielleicht ein bisschen so von der Optik und wie du an das Thema rangehst, etwas weniger, sagen wir mal, belehrend. Ist das ein Teil deines Erfolgs?
Definitiv. Ich glaube, das ist auch immer so ein Mittelmaß, wo ich auch mal mein Umfeld frage, um mich selbst wieder einzupendeln. Ich habe natürlich vegane Freunde, aber ich habe auch nicht vegane Freunde. Und die frage ich dann ab und zu auch gerne mal, hey, war dir der Post, hat er dir zu sehr auf den Fuß getreten oder war das noch im Rahmen dessen? Und die helfen mir dann dabei auch sozusagen nochmal mich einzupendeln, weil manchmal schieße ich auch ein bisschen was hinaus, wenn ich dann irgendwie darüber lese, keine Ahnung, dass in Deutschland die Kastenstände für Schweine, also dass sich Schweine nicht mal bewegen können, während sie da hochgezüchtet werden. Das macht mich in erster Linie wütend, weil ich meine kleinen Schweine da draußen sehe und dann erstmal sozusagen, dass sie mir hochkommen und denke, wie kann das sein? Das ist voll ungerecht. Und dann denke ich aber, dann hole ich tief Luft und denke mir, okay, es bringt nichts, wenn ich da jetzt die Tür eintrete. Wir müssen das logischer machen. Oder auch oftmals ist ein Klischee, dass die Bauern ja an allem schuld sind. Das kann man, wenn man aus der Stadt kommt, schnell sagen, aber ich komme eben auch vom ländlichen Bereich und kenne auch Bauern. Wenn man denen jetzt sagt, schon heute auf morgen deine Landwirtschaft, also die Massentierhaltung, was du da machst, ist komplette Scheiße, bau doch einfach Soja an. Dann sagen die, ja gut, wahrscheinlich, wenn du jemanden hast, dann sagt der, du hast recht, aber die sind ja teilweise selbst so verschuldet oder hängen so mit Krediten an, dass sie einfach auf den Switch nicht machen können, wenn sie nicht unterstützt dabei werden. Also all das, dieses Problem zu lösen, ist viel, viel mehrkettiger und mehr, da hängt viel mehr dran, als einfach zu sagen, hör doch einfach auf damit. So, natürlich geht es, aber und genau diese Komplexität, ich glaube, da hilft mir auch einfach, dass mein Studium dabei weiter zu recherchieren, auch andere Meinungen zu akzeptieren und das Gespräch auch zu suchen. Und das habe ich hier, wir wohnen mittlerweile recht ländlich in der Nähe von Köln, durch die YouTube-Präsenz weiß das Umfeld, dass wir vegan sind. Auch da, das Dorffest, da sind die Grillen alle, ne? Also die sind da alle riesige Fleischfans. Und ich habe beim ersten Mal schon gedacht, mal gucken, was das für ein Spießrutenlauf wird. Aber wir haben uns Zeug einfach mitgebracht. Die hatten sogar Sojawürste vor uns, was ich super nett fand. Und die haben dann aber einfach sich an den Tisch gesetzt und gefragt, so was, wie esst ihr das? Also was macht ihr denn? Und die haben einfach mit Interesse sind sie mir entgegengekommen und dann konnte ich perfekt auch da sozusagen ansetzen. Es gibt nach wie vor Menschen, die wollen auch einfach gar nicht. Die wollen einfach nur schlenkern und nicht diskutieren und sind nicht offen. Die gibt es auch. Aber insgesamt, dieses ganze Problem lässt sich nicht von heute auf morgen lösen. Und da muss man eben, ich kann es nur noch mal wiederholen, empathisch rangehen und sich auch in die andere Rolle versuchen reinzusetzen. Ich glaube, dann hilft man vielen. Und da nochmal, dann mache ich auch den Punkt, glaube ich, sind Kinder oder junge Menschen auch noch nicht so in ihrer Weltsicht so befestigt, dass man da noch, dass sie offener sind, sozusagen Sachen zu hinterfragen und anders machen zu wollen, wie wahrscheinlich auch eben deine Kinder.
Ja, tatsächlich, mein Großer, der 13-Jährige, der wollte am liebsten mitkommen, als ich erzählt habe, dass ich heute mit dir spreche. Und zwar gleich aus zwei Gründen. Einmal tatsächlich wegen deiner Ernährungsweise, da hätte er bestimmt noch spannende Fragen gehabt, aber auch, weil du halt YouTuber bist und das ist offensichtlich für diese Generation sowas wie ein Traumberuf. Deswegen kommen wir gar nicht drum rum, als verantwortungsvoller Vater muss ich das tun, auch mal über Geld zu sprechen. Gerne. Ich habe mal bei Social Blade geguckt, da gibt es ja immer so Hochrechnungen, Ich weiß nicht, wie genau die sind, und da steht für deinen Kanal mit über 200.000 Abonnenten eine Prognose für monatliche Einnahmen irgendwas zwischen 50 und 900 Euro. Und dafür produzierst du zurzeit 1 bis 2 Videos pro Woche von je 10 bis 15 Minuten Dauer. Ist das schon ein Beruf oder noch ein Hobby?
Also ich habe die dankbare Position, dass ich zum Teil noch in meiner Position als Kommunikationsberater tätig bin. Da habe ich einfach das Riesenglück, dass ich da sozusagen, sagen wir mal, ja, schon eine Hälfte meiner Arbeitszeit daran investieren kann und damit Geld verdiene und zum anderen mich einfach meinen veganen Sachen widmen kann. Ich könnte, wenn ich überlege, also der Markt hat sich sehr geändert, wenn ich nur die reinen Werbeeinnahmen von YouTube, da könnte ich nicht, da liegst du mit deiner Berechnung. Ich habe das große Glück, dass der Bereich Essen sehr, sehr gut bezahlt wird in Sachen Werbung. Also da ist viel Werbegeld hinter, genauso wie beim Thema Schwangerschaft, Kinder und ich glaube auch noch Autos. Also Food habe ich schon mal eine gute Werbeeinnahmen. Aber um das tatsächlich, dass ich nur davon leben könnte, man muss ja überlegen, von den Einnahmen kann ich ja nochmal, da sind wir wieder beim Steuerthema, 30-40% dem Staat nimmt der sich am Ende oder gebe ich dem Staat, dann würde ich selbst mit dem, wenn die Social Blade irgendwie sagt 50 bis 900, da bin ich tatsächlich, was die einschätzen, eher im oberen Bereich. Weihnachten und so große Feste kommen deutlich mehr rein, klar, weil mehr Markenbuchungen sind. Wenn ich hingegen meine Frau angucke, bei der haben wir ein ähnliches Modell gewählt. Zum einen macht sie, backt ja 2 Videos die Woche, sie backt ja auf YouTube und zeigt ein bisschen was aus unserem Leben. Da kommt bei ihr das Geld rein, aber wir haben verschiedene Töpfe. Wir haben zum Beispiel auch eine Firma gegründet, die vegane Kosmetik, Naturkosmetik eben anbietet. Das macht sie eigentlich mehr oder weniger hauptberuflich, aber es sind ja verschiedene Geldtöpfe, die da bei uns reinkommen. Und wenn wir Kooperationen haben mit Firmen, die pflanzliche Alternativen herstellen, dann kommt wenn so eine Kooperation reinkommt und die entsprechend ein YouTube-Video und ein Instagram-Post umfasst, dann ist das ein Monat, dann kann das durchaus ein Monatslohn für mich sein. Grundsätzlich ist YouTuber definitiv ein Beruf, aber auch da muss ich den jüngeren Herrschaften ganz klar sagen, viel Arbeit hinter, man muss auch schauen am besten, dass man nicht nur von der Plattform YouTube abhängig ist, weil wenn die, wie damals bei meinen News, plötzlich sagen, wir wollen keinen Food mehr unterstützen, dann bin ich am Sack so. Wenn ich dann aber meine mehreren Standbeine habe, super. Also man muss eigentlich schauen, dass man YouTube, durchaus kann man Geld mitnehmen. Wenn man viel Geld machen möchte, dann hängt man sich am besten an Twitch, aktuelle Livestreaming-Plattform, weil da ist Geld gar kein Thema im Sinne von, Leute sind bereit zu zahlen. Das ist bei YouTube halt nicht so sehr eine kostenlose Kultur. Ich verdiene ja durch Werbeanzeigen, die da aufgerufen werden. Aber grundsätzlich ist es ein Beruf. Man muss aber schauen, dass man wirklich viel Arbeit reinsteckt. Das dauert Jahre. Wenn ich überlege, ich habe 2015 oder so angefangen oder 2014, sind 6 Jahre, meine Frau ist 5 Jahre dabei. Und erst jetzt kommen wir an den Punkt, wo wir sagen können, da sind Monatslöhne dabei. Das ist viel Zeit, die da reinfließt. Deshalb kann man es neben der Schule und dem Studium definitiv machen, auch da testen, was funktioniert. Aber am Ende ist es halt auch Arbeit. Man muss sich drum kümmern und dann entsprechend das aufbauen. Aber ja, YouTuber ist ein Beruf. Wenn man, finde ich, das schlau nutzt und wirtschaftlich und unternehmerisch einfach tätig ist und nebenbei sich Standbeine aufbaut.
Jetzt ist Geld das eine und gesellschaftlicher Einfluss was anderes. Ich bin jetzt Jahrgang 79 und damit so der letzte Ausläufer der Generation X und formal sogar ein Digital Immigrant. Aber auch sogar, ich bin mit Internetfernsehen sozialisiert, das bei mir allerdings noch Ehrensenf hieß und von Katrin Bauerfeind moderiert wurde. Die Älteren unter uns erinnern sich. Jetzt gucke ich mir an, den letzten Tatort haben, glaube ich, 9,5 Millionen Menschen gesehen. Das Zerstörungsvideo der CDU von Rezo hatte 17 Millionen Aufrufe. Das relativ junge noch Corona-Video von Mighty Nguyen Kim, knapp 6 Millionen. Also wir bewegen uns hier zumindest, was die View-Zahlen angeht, in der Liga von TV. Welche Rolle bekommen Influencer wie du in dieser neuen Medienwelt?
In der neuen Medienwelt, glaube ich, haben Influencer einen großen Stellenwert. Und ich glaube, das hat eben Rezo sehr, sehr gut gezeigt, wie er als Einzelperson aus dem besten Deutschland, aus seiner kleinen Stadt, mit einem Video einfach eine komplette Partei einfach ins Wanken gebracht hat. Das war unglaublich, oder jetzt eben Mai mit ihrem Corona-Video. Sie ist ja selbst Chemikerin, war auch in der Tagesschau, da glaube ich einen Kommentar. Das sind mal, also YouTuber oder Influencer haben durchaus natürlich durch ihre soziale Reichweite das Potenzial, Meinungsführer oder Sinnfluencer zu sein. Da sehe ich auch riesige Möglichkeiten, weil das eben auch Menschen sind, die nicht aus dem klassischen Schulbildungssystem kommen, sondern, außer jetzt natürlich Mai, die Chemikerin ist, aber so ein Rezo, der eher ja aus dem kreativen Umfeld kommt, der aber auch schlaue Gedanken hat, die dann äußert. Dementsprechend sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt mal mit einschließe, wir zugänglicher als ein Nachrichtensprecher oder ein Redakteur, was aber natürlich auch die Gefahr beinhaltet, dass uns teilweise auch zu viel Vertrauen geschenkt wird, weil man eben so nahbar ist und man oft vergisst zu hinterfragen, was auch diese Personen sagen. Vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona gibt es Menschen mit hoher Reichweite, die einen unfassbaren Schwachsinn erzählen, dann eben vorgehen, sagen sie, recherchieren. Und wenn man sich die Quellen, wenn man sich dann die Mühe macht, die Quellen sich anzugucken, denkt man, es ist einfach immer nur dieselbe Quelle und immer nur derselbe Mensch. Das ist halt keine, es gibt keine Sekundärquelle. Da ist es auch natürlich eine Gefahr. Aber ich glaube, wenn man schlau zukünftig sowohl aus Unternehmenssicht, aber auch aus politischer Sicht agieren möchte, sollte man eben sich mit Influencern gut halten. Und deshalb, ich freue mich auch immer mehr über die Bezeichnung bei manchen Menschen Sinnfluencern, also sinnstiftende Menschen. Da zähle ich mich tatsächlich mit zu, weil mein großes Ziel ist einfach, Veränderungen zu schaffen durch Information. Da schlage ich mich manchmal gut, manchmal ein bisschen schlechter, wenn ich über das Ziel hinausschieße. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Influencer eine immer stärker werdende Marktmacht einfach haben oder Meinungsmacht haben, die man nicht unterschätzen darf.
Ich habe kürzlich im FAZ-Feuilleton einen Artikel gesehen, im Juni war es, glaube ich, ein Beitrag zu den 30 YouTubern, auf die es ankommt. Ich meine, wenn wir da schon sind, dann sind wir definitiv in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Du hast ja ein Problem schon angesprochen, also aus der positiven Eigenschaft des jeder kann dort sich beteiligen. Es gab in meiner Generation damals, als das alles aufkam, rund um den Begriff Web 2.0, den Begriff des Prosumers, also jemand, der nicht nur Konsument ist, wie wir es früher waren. Wir saßen vor der Mattscheibe und haben uns berieseln lassen. Wir können jetzt zumindest potenziell auch selber produzieren, da ja auch die ganzen, auch Jugendlichen, die jetzt schon anfangen, YouTube-Videos oder TikTok-Videos oder so zu produzieren. Und damit steigt aber natürlich für den Rezipierenden die Verantwortung zu entscheiden, was gut und richtig ist, die haben wir früher ein bisschen delegiert an die dritte Macht sozusagen, die Medien, die auch entsprechend kontrolliert wurden. Es gab, ich finde zu Recht, einen großen Aufschrei, als CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer nach diesem Video von Rezo ja relativ unverblümt gefordert hat, dass es auch in dem Bereich mehr Einschränkung, mehr Kontrolle geben soll. Jetzt hast du ja gerade selber gesagt, es ist nicht einfach und es gibt diese Auswüchse wie: Glaubst du, müssen wir damit umgehen, wenn es nicht über ja eine Beschränkung dieser Freiheiten funktionieren sollte?
Ich glaube, beschränken ist halt immer schwierig, weil wir haben ja die Meinungsfreiheit, über die ich auch sehr, sehr glücklich bin. Ich glaube, da sind die Plattformen auch schon hinterher, eben so Falschmeldungen oder so Fake News, wenn wir das iterativ nutzen, zu kennzeichnen oder auch zu löschen. Ich wäre jetzt im besagten Fall, wo was Corona angeht, diese Videos mit dieser fraglichen Meinung, die wurden von YouTube reihenweise runtergenommen, weil es einfach Falschinformationen erhielt. Da war YouTube sehr, sehr streng. Es trifft natürlich dann teilweise auch Journalisten, ne, die da wirklich ein gutes Video machen, weil sie halt über Corona sprechen, kann es sie auch treffen. Aber grundsätzlich sind da, glaube ich, die Plattformen einmal technisch gesehen dran einzugreifen. Das finde ich persönlich, in dem Fall geht es gerade sehr gut auf, aber da ist auch immer die Sache, inwieweit man die Technik hier beeinflussen kann. Viel wichtiger ist, glaube ich, einfach immer wieder, dass andere mit Reichweite darauf hinweisen, sagen, hey, ihr habt die Verantwortung, denkt darüber nach, was ihr im Internet macht. Und ich glaube, dass dieses Verantwortungsbewusstsein auch mit den nächsten Generationen wachsen wird, weil viele, die jetzt plötzlich eine riesige Reichweite haben, hatten vorher nichts und stehen plötzlich im Mittelpunkt. Und ohne Berater, ohne gutes, solides Umfeld lassen sie sich dann zu Schwachsinn hinreißen. Ich glaube, aber auch da gab es ja mittlerweile auch schon Gerichtsurteile gegen lustige Bombenpranks und so weiter, wo Leute eindeutig gezeigt wurden, nee, es geht halt eben nicht, nur weil du halt online bist und eine Reichweite hast. Du kannst dich nicht über Regularien hinwegsetzen. Da sehe ich, dass es sich langsam bessert. Es gibt natürlich nach wie vor Ausreißer, die wird es auch immer gehen, die gibt es überall, nicht nur in der Influencer-Welt. Aber ich glaube, dass da eher so die, da auch wieder die menschliche Karte zu spielen besser ist, als da irgendwie gerichtsmäßig oder rechtsmäßig einzuschränken, weil das hilft am Ende, finde ich, nicht wirklich.
Auf LinkedIn folgst du dem unter anderem Unternehmer und Social Media Ikone Gary Vaynerchuk. Von wem wurde denn deine Arbeit noch beeinflusst?
Tatsächlich, also Gary Vaynerchuk war, ist wirklich, da muss ich immer dran denken, ich habe den 2012, 2013 entdeckt und ich habe seine Bücher immer auf dem Weg zur Arbeit gelesen, weil ich da war ich Werkstudent nach dem Studium im Bereich Social Media, musste immer jeden Morgen eine Stunde Bahn fahren und habe dann immer seine Bücher gelesen, war dann immer richtig pumped, nebenbei Sachen aufzubauen. Also diese positive Art aus Amerika, die hat mich super motiviert und ist auch, glaube ich, Punkt, warum ich heute dastehe, wo ich bin. Ich gucke mir ab und zu, wenn es mir ein bisschen schlecht geht oder ich mich zu sehr vom deutschen Genörgel runterziehen lasse, dann gucke ich mir eine Folge Gary Vaynerchuk an, da bin ich danach wieder vollkommen auf meinem Film und sage, okay, läuft wieder. Wenn es darum geht, wer mich beeinflusst hat, dann definitiv muss ich meinen Eltern danken. Die haben mir immer eigentlich den Weg, haben immer gesagt, mach, worauf du Lust hast, solange es legal ist. Mein Vater hat mir damals beispielsweise auch 40 Euro eine Zugkarte nach Berlin gekauft. Ich bin in der Nähe von Leipzig groß geworden, damit ich nach Berlin fahren konnte als 15-Jähriger, weil ich damals sehr, 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 sehr gut war für in dem Videospiel FIFA, diesem Fußballspiel auf der Konsole. Ich war dann Dritter bei den deutschen Meisterschaften, war bei der Weltmeisterschaft. Also ich konnte das sehr, sehr gut. Meine Eltern haben vollkommen toleriert, dass ich 8 Stunden am Tag nach der Schule da trainiere mit anderen Leuten auf dem Team. Ich war auch in einem richtigen Team drin mit Trikots. Also ich war damals schon recht professionell, was das E-Sport unterwegs geht an. Und meine Eltern haben mich immer dabei unterstützt, haben gesagt, ja, mach das. Also das rechne ich ihnen hoch an. Und mein Vater selbst, Baujahr 58, auch alte Generation noch, aber wenn ich irgendwie auch jetzt mit dem Veganen, er versucht es zu verstehen, er setzt ja an, er ist niemals Anti, er ist für alles offen, der probiert auch immer alles. Also da ein großer Teil gilt meinen Eltern, dann gilt dann natürlich meiner Frau, mit der ich jetzt im 11. Jahr zusammen bin, also der Weg, wir gehen echt schon sehr lange jetzt zusammen, dass sie mir da immer wieder so die Stütze ist, weil mich auch mal wachrüttelt und sagt, ey, das geht gar nicht oder reiß dich mal zusammen. Das hilft mir auch sehr, weil Leute, die dadurch, dass ich halt den Luxus in Anführungsstrichen habe, online präsent zu sein, liest du sehr, sehr viel Lob von Menschen, die du natürlich gar nicht kennst. Deshalb hilft es auch mal, wenn jemand sagt, ey, das geht so gar nicht, einfach für das Relativierende. Und dann muss ich tatsächlich, wenn ich danach gucke, zwei Menschen danken, die ich auf dem Arbeitswege kennengelernt habe. Meinen ersten Chef damals, darf ich die Firma nennen?
Ja, na klar.
Pixum ist ein Fotodienstleister, Fotobuchhersteller in Köln. Da habe ich, wie gesagt, habe ich die Social Media Abteilung mit geschliffen und aufbauen dürfen. Und da gab es meinen ersten Chef, Thomas Arscher, der ist heute immer noch da, der ist mittlerweile sogar Geschäftsführer, Mitgeschäftsführer. Der hat mich auch in all meinem Wahnsinn unterstützt und hat immer gesagt, du machst es, ne, hier tob dich aus, das, was du machst, ist gut, lass dich nicht runterziehen. Der hat mich bei allem supportet und von dem Chef Daniel Atala habe ich damals auch, also von dem Hauptchef, der Hauptgrün, habe ich damals auch einen Spruch gelernt, wo er meinte, wenn du mit den, wenn du, ich weiß nicht, wie es genau ging, aber wenn du mit den großen Hunden pissen willst, musst du halt irgendwie auch wissen, wie. Weil ich war Rumtreiber und hab teilweise auch mit Projekten, bei einem gemeinsamen Freund bin ich damals mal angeeckt, wodurch dieser Freund dann meinen Chef kontaktiert hat. Wir haben das dann da zusammen gelöst und das hat mich sehr, sehr geprägt. Und zudem eine Chefin bei Mediakraft damals, bei dem YouTube-Netzwerk, die mir die Verantwortung gegeben hat, auch Inhalte zu planen, nicht nur vor der Kamera, mich da auch unterstützt hat, hinter der Kamera, mir auch sämtliche Freiheit gelassen hat, mir Budget zur Verfügung gestellt hat. Ich habe der gesagt, yo, In Tokio ist in 2 Wochen ein super Event, da könnte man eigentlich gut was drehen, gibt das Budget her? Und die hat mir nach 10 Minuten eine WhatsApp geschrieben, yo, buch das, geht klar, machen wir. Und da habe ich noch gefragt, kann ich meine Frau noch mitnehmen? Das wäre, glaube ich, die könnte hilfreich sein. Ja, mach auch. Und die hat mich, wir haben damals, also ich muss den Leuten wirklich sagen, die mir die Freiheiten gegeben haben, das machen zu können, was ich heute machen darf, und die mir dabei aber auch geholfen haben, sozusagen mein Skillset zu schärfen. Und auch an der Stelle muss ich auch jetzt der jetzigen Agentur, für die ich noch arbeite, mit weiterarbeiten darf, Sacha, der kein Freund davon ist, Blumen vor dem irgendwie Sachen blumig auszudrücken, was Kritik angeht. Das hat mich am Anfang sehr hart getroffen. Mittlerweile bin ich aber, glaube ich, dadurch sehr, sehr kritikfähig geworden und renne nicht immer direkt beleidigt weg und finde alles scheiße. Also es sind da einfach Weggefährten gewesen, die mir sehr geholfen haben, glaube ich, mich persönlich weiterzuentwickeln.
Wenn du so bewusst tatsächlich auch wieder Leute nennen kannst, die dir diese Freiheiten gegeben haben, die dich erfolgreich gemacht haben, gibt es in dir etwas, was danach sucht, auch das weiterzugeben und in welcher Form?
Definitiv. Also ich habe damals, war ich selbst für eine kurze Zeit Dozent, für ein Semester Dozent an meiner eigenen Hochschule im Bereich Online-Redakteur, wo es so zum Thema Storytelling ging. Das habe ich aber auch nur ein Semester gemacht, weil mich die ganze Bürokratie drumherum so abgenervt hat, dass ich irgendwann, ich und mein Professor da meinten, komm, wir lassen es lieber gut sein, bevor mein Chaos hier die Studenten schadet, weil ich sehr Schwierigkeiten habe, ich hinterfrage am liebsten einfach alles, und nur weil es so ist, heißt für mich nicht, dass ich es so machen muss, was manchmal zu Problemen führen kann. Das Wissen weiterzugeben ist für mich sehr, sehr sinnstiftend auch ein Grund, warum ich YouTube mache, weil ich es einfach für mich großartig finde, wenn mir jemand schreibt, hey, du hast gestern erst, habe ich gelesen, hey, du hast das geschafft, was ich 40 Jahre nicht geschafft habe, dass mir Blumenkohl schmeckt. Und das finde ich mega. Oder dass dann jemand schreibt, hey, selbst meine Mutter, die 60 ist, die ist jetzt vegan oder möchte nicht mehr das unterstützen. Das gibt mir so viel, also da gebe ich das auch zurück. Und natürlich, wenn ich jetzt meiner kleinen Schwester, die ist 10 Jahre jünger, die ist jetzt 20 geworden, wenn die Fragen hat oder so, die startet jetzt gerade sozusagen in ihr Berufsleben, ihr helfe ich gerne weiter. Und natürlich, wenn ich jetzt den großen Ausblick mache, dass ich im Oktober Vater werde und ich überlege, dass ich dann meinem Kind Sachen weitergeben darf, finde ich das großartig. Also man hinterlässt ja, frage mich schon, was hinterlasse ich eigentlich? Also ich möchte auf jeden Fall dieser Welt was hinterlassen. Ich sehe das nicht so gleichgültig, sondern ich glaube schon, dass man Sachen verändern kann, wenn man das möchte. Und wenn ich dann auch noch Leuten helfen kann oder dann sehe, dass sie dann in ihrem Bereich erfolgreich sind oder dank meiner Hilfe erfolgreicher geworden sind, finde ich das großartig und gibt mir auch die Energie, das Ganze so durchzuziehen.
Jetzt können wir dieses Gespräch natürlich nicht beenden, um über das schon geborene Kind auch noch zu sprechen, nämlich dein erstes Buch. Das ist natürlich wichtig, dass wir das hier nochmal fallen lassen, haben wir so unter den Tisch fallen lassen. Vielleicht magst du da noch ein Wort zu sagen.
Ich habe Anfang April ist mein erstes veganes Kochbuch, einfach vegantastisch kochen, rausgekommen. Wir haben letztes Jahr haben wir mit meiner Frau ihr Backbuch Vegan Backen kann jeder rausgebracht, und seitdem, da war ja gerade mein Kanal so ein bisschen im Umbruch, wo ich dann gemerkt habe, okay, auch Kochen ist natürlich nochmal relevanter als Backen, weil Kochen tun wir jeden Tag, Backen vielleicht am Wochenende oder zwischendurch. Und ich habe halt immer gutes Feedback von den Leuten bekommen, die auf meine Rezepte dann angesprungen sind, wenn die Rezepte simpel waren und eben keine exotischen Zutaten mit drin hatten. Und das nervt mich selbst, aber auch an veganen Kochbüchern. Ich kaufe mir die total gern, ich supporte auch gerne andere. Aber wenn ich dann die erste Seite aufmache und da ist die Rede von Brokkolini als Zutat, frage ich mich, was zum Teufel ist Brokkolini? Brokkolini, um direkt den Bildungsauftrag zu erfüllen, ist eine Mischform zwischen Blumenkohl und Brokkoli. Keine Ahnung, wo man das herbekommt, ich weiß es nicht. Und das hat mich immer genervt, dass vegan automatisch immer so klingt, exotisch, verrückt, crazy. Und das wollte ich, wollte einfach aufzeigen, dass man es nicht so verrückt machen muss und man auch nicht unbedingt 50 Minuten abends in der Küche stehen muss, um was Cooles zu zaubern. Und das war eigentlich so der rote Faden durch mein Buch. Wie gesagt, es ist jetzt Anfang April erschienen. Trotz, dass die ganzen Buchhändler dicht sind und eigentlich man im Laden nichts kaufen kann, was durchaus Anteil hat, ist jetzt über die Hälfte der ersten Auflage weg, was mich sehr, sehr freut. Also da auch die Online-Präsenz hat sehr, sehr gut gezogen. Wir haben das mit einem kleinen Verlag gemacht, weil ich gerne auch da wieder die Strippen in der Hand haben wollte, statt mich irgendwie mit 50 Cent pro Ausgabe abspeisen zu lassen, wie es bei einem großen Verlag einfach ist. So trage ich zwar das unternehmerische Risiko, dass ich die Druckkosten reinholen muss, die ich aber schon locker drin habe. So bin ich aber auch freier, was Promo angeht. Ich bin komplett frei, was Interviews angeht. Ich kann alles so gestalten. Und bisher kommt es sehr, sehr gut an. Und meine Frau und ich, wir arbeiten jetzt an einem gemeinsamen Buch, das wahrscheinlich hoffentlich dieses Jahr wir noch auf den Weg bringen können, wo wir dann Backen und Kochen vereinen und so ein bisschen familiärer das Ganze gestalten. Aber auch da sehe ich einfach den Impact, wenn mich Leute drauf verlinken, was die alles nachkochen, wie einfach das ist, was es für Veränderungen sorgt. Finde ich großartig und dafür tatsächlich stehe ich früh so.
Ich werde definitiv eine hoffentlich signierte Version bei dir bestellen für meinen Sohn. Dann hat er auch noch was davon.
Die brauchst du gar nicht bestellen. Ich schicke sie dir zu.
Hervorragend. Ich danke dir und wünsche dir und deiner Frau und vor allem natürlich jetzt auch für den Nachwuchs, den Werdenden, alles Gute. Ich bin mir sicher, wir werden noch viel von dir hören und sehen und freue mich schon auf die Möglichkeit für ein nächstes Gespräch. Philipp, vielen Dank.
Vielen Dank, dass ich hier mich mitteilen durfte.
Sehr gerne.